So, liebe Geschwister und Freunde, ein sehr bekannter Pastor sagte, als er über diesen heutigen Bibeltext predigte, Folgendes. Zwei Strafgefangene treffen sich im Gefängnis. Nach einiger Zeit fragt der eine seinen Kollegen, sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Darauf der andere, nein, ich bin doch nicht dumm. Ich gebe doch meine Freiheit nicht auf. Freiheit wird ja von den Menschen ganz unterschiedlich angesehen, wie es eben hier bei diesen beiden Zellenkollegen im Gefängnis ist. Das heutige Thema, worum es geht, heißt zur Freiheit befreit. Das Wort Gottes ist bei dem Thema Freiheit sehr eindeutig. Im Galaterbrief, bei dem wir heute sind, im Abschnitt Kapitel 5, 1 bis 15, da werden wir dieses Thema näher betrachten. Und dort wird auch die Gefangenschaft oder auch die Knechtschaft vorgestellt, also das Gegenteil von Freiheit. Knechtschaft heißt, so zeigt es der Galaterbrief, also Knechtschaft heißt, das ist auch was für den biblischen Unterricht, durch menschliche Anstrengung Gott umstimmen zu wollen, damit er mich in seinen Himmel bringt. Also Knechtschaft heißt, durch menschliche Anstrengung Gott umstimmen zu wollen, mich in seinen Himmel zu bringen. In Knechtschaft leben heißt, Gott möge mich in sein Reich lassen, weil ich mich bemüht habe, ein anständiges Leben zu führen. Der Knecht ist von Gottes Herrlichkeit ja grundsätzlich ausgeschlossen und versucht dann durch Halten von Gesetzen und Geboten die Himmelstür oder die Tür zum Paradies oder einfach für eine bessere Zukunft. Ja, das sehen wir schon, es geht über den christlichen Glauben hinaus, also es gibt auch Knechte in ganz anderen Religionen, ja, dass man diese bessere Zukunft durch eigene Anstrengung irgendwie erreichen will. Die Knechtschaft ist der Weg aller Religionen. Wer einen solchen religiösen Knecht antrifft, kannst du auch antreffen, vielleicht die nächste Woche, und man ihn dann fragt, was muss ich tun, damit es nach meinem Tod besser geht, dann wird dieser Knecht Folgendes sagen, entweder halte diese 5 Regeln oder halte die 10 Gebote oder faste oder meditiere oder versenke dich oder pilgere dorthin oder spende dies, bete, tue, gehe, mach was. Also das hören wir auf jeden Fall, mach was raus. Der jüdische Glaube, der sich von Gottes Gebot und Gottes Wort ja durch die Tradition entfernt hat, hat dem Gläubigen genau dies auch gesagt. Du musst, um zu Gott in sein Reich zu kommen, dies oder jenes tun, Gebote befolgen, Beschneidung durchführen, Sabbat halten und so weiter. Um eben zu Gott zu kommen, um eben ein besseres Leben einmal haben zu können. Da die ersten Christen aus dem Judentum kamen, waren diese Gedanken ihnen natürlich nicht fremd. Aber dann wurden sie mit dem Evangelium bekannt gemacht. Die gute Botschaft hatte ihr Leben erreicht. Und sie vertrauten sich Jesus Christus, ihrem Retter, ganz an. Freiheit kam dann in ihr Leben. Und zwar Freiheit von der Strafe für ihre ganzen Sünden. Sie wurden befreit. Und zwar von den Sünden ihrer Vergangenheit, von den Sünden, die sie in der Gegenwart tun, und von den zukünftigen Sünden, die noch getan werden. Christus bezahlte am Kreuz mit seinem Leben ihre ganze Schuld. Kein böser Gedanke, kein böses Wort und keine böse Tat, ja, trennte sie noch von Gott, weil sie ihr Leben diesem Herrn anvertraut hat. Und er konnte für alles bezahlen. Es galt und gilt, für alle Schuld hat Christus bezahlt. Freiheit von dem Druck, sich den Himmel durch gute Werke erarbeiten zu müssen. Man kann nun aber auch denken, nun, Christus hat meine Schuld bezahlt, aber jetzt muss ich mich doch durch gute Werke als würdig erweisen, dass ich in den Himmel komme. Liebe Geschwister, ist das so? Steigen wir in den Bibeltext ein. Ich lese Galater 5, 1 bis 15 in unseren Gemeindebibeln, die wir links und rechts auch am Ausgang haben. Wer seine Bibel vergessen hat, ist es auf Seite 1224 zu finden. Also Galater 5, 1 bis 15, da heißt es: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich da noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Das ist der Bibeltext für heute. Ich habe dem Text so drei Überschriften gegeben, in drei Abschnitten eingeteilt. Das erste: Stehe in der Freiheit, Vers 1 bis 4. Stehe in der Freiheit. Dann das zweite: Sieh auf das Wesentliche, 5 bis 12. Sieh auf das Wesentliche und das Letzte, diene in der Liebe, 13 bis 15. Stehe in der Freiheit, steh fest. Das ist der Ruf Gottes, den er an die Galater schickt über den Paulus. Steh fest in der Freiheit, Christus hat euch nämlich frei gemacht. Das ist passiert. Ja, von was hat er denn frei gemacht? Von dem Fluch des Gesetzes. In Kapitel 3, Vers 10, also auch im Galaterbrief, heißt es, ihr könnt es ja mal aufschlagen, Galater 3, Vers 10, ist nicht weit von dem ursprünglichen Text entfernt. Ja, da heißt es, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Verflucht ist der Gesetzeshalter. Warum? Weil er es nicht schafft. Ich habe es mir mal so vorgestellt, Martin, stell dir mal vor, also jetzt zu mir selbst, bist ein kleiner Junge, vielleicht so 8, 9 Jahre, deine Mama ist gerade zum Einkaufen nach Hause gekommen, da liegt das Portemonnaie, ja, die Geldbörse, und du möchtest dir auch mal gerne ein Kaugummi kaufen. Denkst, naja, dort sind ja viele Euros, damals waren es noch Pfennige oder D-Mark, ja, drin. So eine D-Mark oder ein Euro, das merkt die Mama doch gar nicht. Ich habe das nur gedacht und dann würde ich sagen, ach Martin, nein, machen wir nicht. Dieser eine Gedanke hätte mich für immer vom Reich Gottes ausgeschlossen, auch wenn ich hinterher alle Gebote und alle Satzungen und alles, was Gott will, gehalten hätte. Wenn ich Gott immer geliebt hätte, wie er es verdient, wo ich auch heute sehr, sehr, sehr oft sündige. Ein kleiner Fleck auf meiner Weste hätte die ganze Weste verdorben und es gäbe kein Mittel, das ich hätte, wo ich das wieder sauber machen hätte können. Denn gut sein, Gesetze halten, da bin ich sowieso verpflichtet. Ja? Verflucht ist der Gesetzeshalter. Warum? Weil er es nicht schafft. Deshalb heißt es gleich im nächsten Vers, also Kapitel 3, Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, ist also klar. Ja? Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Auch hier in Galater 5 geht es letztendlich um das Gesetz, denn in Vers 4 wird gesagt, dass sie durch Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht werden wollen. Und was für Folgen hat ein solches Leben? Die Folgen eines solchen Lebens ist 100%ig Tod, 100% verloren. Wer wird denn hier angesprochen, hier in diesem Text? Sind es Menschen, die noch nicht Christus kennengelernt haben? Wer ist denn hier gemeint? Oh doch, sie haben Christus erkannt. Sie sind schon in die Freiheit von Christus befreit worden. Sie haben schon Vergebung all ihrer Schuld erfahren. Sie sind schon fertig für den Himmel. Und was tun sie jetzt? Sie kommen auf einmal ja mit einem fremden Joch in Verbindung. Das Joch der Knechtschaft. Wir wissen, ein Joch, also die allermeisten von uns, denke ich, wissen das, ist so ein Holzbalken, wo man zwei Tiere einspannt. Ja? Und diese beiden sind dann miteinander ganz eng verbunden. Das heißt, wenn das eine Tier steht und dann kann das andere eigentlich nicht einfach so weitergehen. Und wenn das eine weitergehen will, und dann kann das eine auch nicht wirklich stehen bleiben, dann muss es auch irgendwie gehen. Also das soll das bedeuten, sie sind wirklich, wirklich, wirklich verbunden. Sie sollen zum Beispiel, diese beiden Tiere, einen Wagen gemeinsam ziehen. Wer als Tier so verbunden ist mit seinem Tiernachbarn, der muss den gleichen Weg gehen. Wer sich mit dem Gesetz zusammengebunden hat, muss mit dem Gesetz den Fluch erleiden. Denn das Gesetz bringt den Fluch. Der Herr Jesus sagt auch etwas von einem Joch. Und das ist befreiend, liebe Geschwister und Freunde. Da bin ich so dankbar, dass dies auch in Gottes Wort steht. Nämlich in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Da lädt der Herr Jesus ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Das ist so das Ziel des Herrn Jesus. Ich will euch erquicken. Und dann, nehmt auf euch mein Joch. Also lasst euch mit mir zusammenbinden, zusammenspannen. Verstehen wir? Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und die Folge davon ist, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier weht so ein ganz anderer Geist. Christus sagt, komm. Ich will dich erquicken. Das Gesetz sagt, komm, ich will von dir fordern. Christus sagt, nehme mein Joch auf, dies ist sanft. Das Gesetz sagt, nimm mein Joch auf, es wird dich knechten. Wir müssen uns also auch als Christen entscheiden, wie wir leben wollen. Mit wem wir wirklich zusammen sind. Gott sagt, stehe in der Freiheit, die Christus für dich erkämpft hat. Du bist durch Christus befreit worden. Wenn du nun aber den Weg des Gesetzes gehst, dann gibt es keine Rettung für dich. Was heißt es hier? Hier in diesem Text, den wir vor uns haben? Wer sich beschneiden lässt, das heißt, das Gesetz halten will, hat keinen Christus. Wer sich beschneiden lässt, ist von Christus losgetrennt und er ist aus der Gnade gefallen. Wir Christen bekennen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das bedeutet, das ewige Leben bei Gott hat nur der, der den Sohn hat. Es ist biblisch nicht haltbar, dass das ewige Leben ohne den Sohn ein Mensch haben oder auch behalten kann. Kann ich sagen, ich habe zwar den Sohn verloren, aber das ewige Leben habe ich noch. Ja, geht nicht. Mit Christus kommt das ewige Leben und wenn Christus geht, dann geht auch das ewige Leben. Wer Christus verloren hat, hat auch das Leben verloren. Ihr Christen in Galatien, in Christus haben wir die Gnade Und ohne Christus werden wir aus der Gnade, was steht da? Fallen. Und wer keine Gnade mehr hat, wird mit der Gerechtigkeit des höchsten Richters direkt konfrontiert. Direkt. Dieser wird ohne Ansehen der Person den Sünder, der nun den Himmel erarbeiten will, schuldig sprechen, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Dieses Gericht, ja, das Gott ja über jeden Sünder gehängt hat, schuldig, hat Christus stellvertretend am Kreuz für uns erduldet. Und genau damit hat er den an ihn Glaubenden befreit. Ja. Deshalb bleib stehen in der Freiheit. Bleib da drin stehen. Das ist eine Aufforderung. Arbeite nie für deine Errettung. Wer das tut, stirbt. Ergreife aber im Glauben deine Rettung und danke für deine Rettung. Arbeite aber nie für deine Rettung, denn das geht gar nicht. Das können wir Menschen nicht. Wir verlieren alles. Nächster Gedanke. Sehe auf das Wesentliche. 5-12. Wir können uns als Christen in alle möglichen Gedankengebäude und Überlegungen über das rechte Glaubensleben verstricken. Das geht. Ja, wer ein bisschen sich auskennt in der christlichen Landschaft, der weiß, wie viele verschiedene Richtungen und Ansichten und so weiter es gibt. Wie viele Gedankengebäude. Die Kirchengeschichte hat auch schon viele Blüten hervorgebracht. Da gab es Menschen, die man, naja, die gibt es ja heute, glaube ich, nicht mehr, aber damals gab es die, die hat man Säulenheilige genannt. Die sagten, wir sollten uns ja getrennt halten von der Welt. Ja, das stimmt, steht ja sogar in der Bibel. Wir sollten uns getrennt halten. Und wie halten wir uns am besten getrennt? Wir werden uns mal eine riesige Säule, vielleicht 3, 5 oder noch höhere Meter hoch bauen lassen und ich setze mich dann da oben drauf. Da unten ist die Welt und oben sitze ich. Und dann werde ich halt immer von irgendeinem Armen, der mir hilft bei meiner Heiligung, versorgt. Also ich werde ihm einen Korb runterlassen, wenn sie unten mir dann was reintun, damit ich auch überleben kann. Aber so halte ich mich von der Welt getrennt. Und das ist ja nicht nur eine Auffassung, was Menschen hatten. Andere Leute meinten, das Kreuz Christi zu tragen wäre, dass man sich vielleicht sogar noch kreuzigen lassen soll oder sich geißeln lassen soll und lauter solche Dinge. Ja. Andere sagen, ja, um wirklich Gott zu gefallen und dass er mich dann auch noch weiter annimmt, rühre diese Speise nicht an, mach dies, oder verstehen wir wieder diese Werkerei. Aber was ist denn jetzt wirklich das Wesentliche? Worauf muss der Christ unbedingt achten und hinschauen? Was soll wirklich im Mittelpunkt stehen? Und da zeigt der Bibeltext es auch. Vers 6. Denn in Christus Jesus, so heißt es hier, gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Die wirkliche Verbindung mit Christus macht dann keinen Unterschied, ob man jetzt aus der Beschneidung, aus dem Judentum kommt oder unbeschnitten ist, aus dem Heidentum kommt. Da gibt es keinen Unterschied, ja? Ob wir jetzt, aus welchem Herkunftsland wir auch sind. Kein Unterschied, ja? Ob wir aus Rumänien kommen oder aus Vietnam oder aus Pakistan oder ja, oder aus Worms. Es gibt keinen Unterschied. Aber nur unter einer Voraussetzung. Wenn alle, ja, die aus den unterschiedlichen Hintergründen und aus den unterschiedlichen Religionen, wo sie vorher waren, wenn eines in der Mitte ist, nämlich alle glauben in Christus, an Christus und in Christus sind sie dann. Er ist mein ganzer Halt und sonst nichts. Wenn beide ihre ganze Hoffnung und alleinige Hoffnung auf Christus setzen, dieser Glaube wird dann auch durch die Liebe tätig. Und nur dieser Glaube kann eigentlich auch durch die Liebe tätig werden. Warum? Jetzt wieder was für den biblischen Unterricht, das ist zum Schreiben. Warum kann nur der christliche Glaube durch die Liebe letztendlich tätig sein? Weil er Jesus gegenüber dankbar ist, ja, und die Rettung nicht erarbeiten muss. Dankbarkeit und Freiheit. Wenn man noch um seine Rettung sich selbst bemühen muss, dann wird der Glaube sicherlich auch tätig, weil die machen auch was. Aber aus Angst und Sorge um die eigene Errettung. Es gibt Gruppen, die laufen wirklich um ihr Leben. Ja? Damit sie am Ende leben. Deshalb laufen sie. Wer sich schon gerettet weiß, lebt einen anderen Glauben als der, der um seine Rettung kämpfen muss. Wer gerettet ist, lebt aus Dankbarkeit und Liebe zu seinem Retter. Wer sich aber selbst um seine Rettung bemüht, wie gesagt, versucht durch gute Werke zu tun, aber versucht eben auch gute Werke zu tun, aber aus einer Haltung der Not heraus. Wir sind jetzt im zweiten Punkt, siehe auf das Wesentliche. Hier wird das Bild eines Läufers gebraucht. Paulus sagt in Vers 7, ihr lieft gut. Also der Anfang war super. Ja? Gut gestartet. Richtige Richtung. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten? Aha, ihr scheint jetzt langsamer zu laufen oder vielleicht sogar stehen zu bleiben. Warum läuft ihr nicht weiter? Der Anfang war gut, aber wie war denn der Anfang? Auch hier hat Paulus in seinem Brief diesen Anfang erwähnt. Schlagen wir nochmal auf, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Kapitel 3, 1 bis 3. Da berichtet er von diesem Anfang. Und er schreibt, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext oder verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Wie haben sie angefangen? Sie haben die Botschaft von Christus gehört. Nicht nur, wie er den Menschen geholfen hat, sondern es wird hier direkt gesagt, es wurde ihnen vor Augen gemalt, Christus als gekreuzigt. Also der Höhepunkt seines Lebens, dazu, wo er als Opferlamm auf diese Welt gekommen ist, er sollte für die Menschen sterben. Und das wurde ihnen gesagt mit allen möglichen Worten, die Paulus da gerade hatte. Er hatte es versucht, ihnen nahe zu bringen. Und dann, nachdem der Mensch es verstanden hat, meine Schuld, er getragen, was soll ich jetzt tun? Glaube an ihn. Ja, ich tu's. Ja, das mache ich. Ich stelle mein Leben unter seine Führung. Ich will ihn wirklich lieben und ja, er soll mein Herr sein. Meine Schuld soll sein Kreuzestod auch ausgelöscht haben. So haben sie angefangen. Welches Werk haben sie da getan? Kein einziges. Sie haben ja nicht gesagt, ich bekehre mich erst, wenn ich das Rauchen aufgehört habe oder sowas. Sofort, jetzt, so haben sie angefangen. Was sollten sie an dem Herrn Jesus erkennen? Ja, sein Opfertod wurde ihnen erklärt. Und dann heißt es, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Gott hat sie von Neuem geboren. Gott hat sie in seine Familie dadurch aufgenommen, weil sie an Christus gläubig geworden sind. Und so ist es immer, auch heute. Ein Sünder beginnt zu glauben, dass Christus für seine Sünden gestorben ist und er betet. Und er lässt diese sich vergeben, seine Lebensschuld. Dabei bleibt er aber nicht stehen. Es geht nicht nur um eine Bereinigung seines Lebens, sondern auch um die Hingabe an den Retter und Herr. Und so vertraut dieser Mensch nun sein Leben dem Herrn an und folgt ihm nach. Die Worte des Herrn Jesus sowie sein ganzes Leben ist ihm wertvoller dann als alles. Warum? Weil er erkannt hat, dass niemand ihn so liebt wie Christus. Weil er erkannt hat, dass niemand ihm so geholfen hat wie der Herr. Und so kam der Sünder zur Gerechtigkeit, durch Glauben. Und jetzt die Frage des Paulus, wollt ihr das jetzt im Fleisch vollenden? Das kann doch nicht sein. Sieh auf das Wesentliche. Was ist wirklich wesentlich? Unser Ausgangstext heißt ja, in Christus gilt nur der Glaube, der dann durch die Liebe tätig ist. Das Wesentliche und Einzige ist Christus. So hat es Gott gewollt und so ist die Rettung auch zu uns gekommen. Glaube statt Gesetz, aber nicht Glaube ohne Liebe. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Seid ihr noch dabei? Ja, gut. Diene in der Liebe. Zuerst hieß es ja, stehe in der Freiheit. Freiheit wird bei uns so verstanden, dass man tun und lassen kann, was man will. Freiheit ist wie Anarchie, ohne Regeln, ohne Gebote, ohne irgendwelche Einschränkungen. Mach, was du willst. Ja? Das ist so die Freiheit, die wir immer wieder hören. In dieser Gefahr standen auch die Galater. Vers 13, hier in unserem Text, da heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Was ist die Gefahr von uns Menschen? Dass wir nach unserer Lust handeln. Ah, dazu habe ich gerade Lust. Okay, das ist dann mein Gesetz. Das, was uns gerade Spaß macht, was unser Ego fördert, das wollen wir tun. Das Fleisch, hier ein Bild für die Regungen des autonomen Menschen, will entweder Lustbefriedigung oder eigene Ehre, sich höher stellen als andere. Das sind so die Dinge, die wir sicherlich auch kennen, die uns auch nicht fremd sind. In Vers 19 und 20, davon geht bei der nächsten Predigt, da werden wir ja noch manche Ausführungen hören, was das Fleisch alles tun kann. Aber worauf es hier ankommt, ist, wer wirklich in der Freiheit steht und diese im tiefsten Herzen begriffen hat und erfahren hat, der kann nicht ein Leben leben, das das eigene Ich sucht. Das geht gar nicht. Die Freiheit, und jetzt wieder was für den biblischen Unterricht, die Freiheit in Christus darf nicht dahin führen, dass der Christ ein losgelöstes Leben von Gottes wichtigstem Anliegen ist und lebt. Was ist Gottes wichtigstes Anliegen? Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes wichtigstes Anliegen. Was ist wahre Liebe? 1. Korinther 13, Vers 5 heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihr. Freiheit hat somit immer auch Grenzen. Das sehen wir schon im Paradies. Gott hat dem Menschen die ganze Welt gegeben, von allen Bäumen darfst du essen. Aber eine Sache geht nicht. Ja. Und da hatten sie ja schon eine wunderbare Freiheit. Unsere Freiheit, die wir in Christus haben, hat auch eine Grenze, und zwar, wenn sie gegen die Liebe zu Gott und dem Nächsten verstößt. Die Galater damals hatten durch die unterschiedlich aufkommenden Lehren und Lehrmeinungen genügend Sprengstoff, sich gegenseitig zu verachten und auch anzugreifen. Genügend Sprengstoff. Paulus muss hier schreiben, wenn ihr euch schon beißt und fräst, muss man sich mal vorstellen, ja, das passt auf, dass ihr euch nicht auffresst. In der Gemeinde herrschte ein Klima, welches dem Wunsch des Herrn ganz und gar entgegenstand. Der Jesus hat einmal gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe untereinander, weil unser gemeinsamer Herr uns zusammengestellt hat. So will ich euch auch anschauen. Und so sollten wir uns auch gegenseitig anschauen. Unser Herr hat uns zusammengestellt. Das ist die Grundlage einer christlichen Gemeinschaft. Auch wenn es Irrlehren gibt, dann kämpfen wir doch nicht gegen Menschen, auch nicht gegen Geschwister, die eine andere Auffassung haben. Wir tragen Leid um sie. Wir beten für sie. Wir wollen sie verstehen und ihnen mit dem Wort Gottes helfen. Ja, manchmal gilt es auch, klare Stellungnahmen abzugeben. Aber niemals dürfen wir gegen Menschen kämpfen. Irrlehren gelten immer abgelehnt zu werden, aber dem Menschen gilt immer unsere Liebe. Drei Dinge sollten wir dabei beachten, wenn wir in der Auseinandersetzung mit Geschwistern sind und wir doch an der Wahrheit festhalten wollen. Wir sehen, das ist falsch, was der denkt. Oder drei Gedanken, wenn wir andere Meinungen hören. Erstens, wie ich schon gesagt habe, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Epheser 6, Vers 12. Auch wenn ihr jetzt eine andere Meinung zu dem habt, was ich hier vorne gesagt habe, ich weiß, da ist auch ein bisschen Sprengstoff dabei, habt mich doch lieb und kämpft dann, setzt euch dann auseinander mit dem, was gesagt worden ist. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Der Durcheinanderbringer kann hier am Werk sein. Gegen ihn gilt es anzugehen. Zweitens, wir sollten uns auch mal fragen, ist diese Auseinandersetzung wirklich wichtig? Bringt er uns von Christus weg? In Römer 14, Vers 1 bis 3 wird hier ja uns eine Hilfe gegeben. Da heißt es, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Es gibt also Gewissensfragen oder Mitteldinge. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Auffassungen, die nicht so schlimm sind. Wir müssen nicht wie die Soldaten in allen Dingen den gleichen Takt laufen. Ja? Da gibt es schon eine andere Gruppe, die macht es ganz gut, aber wir brauchen das nicht. Wir können uns doch noch mehr von Gottes Geist leiten lassen. Drittens, wenn keine Einigkeit zu finden ist, das gibt es auch, dann ist Trennung immer noch besser, als aufgefressen zu werden. Paulus und Barnabas haben sich zeitweilig auch getrennt und somit Frieden gehalten. Als ich diesen Text, liebe Geschwister und Freunde, neu gelesen habe, kam mir die Frage, warum sterben Gemeinden in unserer Zeit? Warum sterben Gemeinden in Deutschland? Warum? Ihr wisst, ich bin schon lange hier in Bayern und habe wenig Gemeindegründungen erlebt, genauer gesagt, wo ich direkt mit dabei war, eine einzige. Aber ich habe schon etliche Gemeindeschließungen erlebt. Es waren bisher 5. Woran liegt es, dass Gemeinde ihre Tore zumachen? Es gibt keine Verfolgung, kein Druck von außen. Ich denke, der Hauptgrund ist sicher die mangelnde und echte und dienende Liebe. Wenn wir sagen, ein Hauptgrund, nicht der absolut Hauptgrund und dann gibt lange nichts, aber ein Hauptgrund hängt damit zusammen. Gemeinden können sich tatsächlich auffressen. Sie werden immer weniger, ja, wie beim Teller, ja, wenn man isst. Wo Gleichgültigkeit sich breit macht, rechthaberisch die eigene Meinung vertreten wird und gedanklich den gemeinsamen Weg auch verlassen wird, also nach dem Motto, das seid ihr und das bin ich, ja, wenn das also immer mehr kommt, ja, was die Gemeinde macht, was die machen und ja, ich bin da ganz anderer Meinung, wer sich quasi schon innerlich verabschiedet hat, ja, innerlich gekündigt hat, dann kann da nicht viel wachsen. Wachsen geht nur miteinander, nicht nebeneinander und erst recht nicht gegeneinander. Also wachsen geht nur miteinander. Deshalb die Aufforderung, dient einander in Liebe. Nicht nur liebt einander, sondern dient einander in Liebe. Liebe Geschwister, dies ist meine vorletzte Predigt, wo ich hier als Pastor sein darf. Deshalb möchte ich euch diese 3 Punkte wirklich, wirklich ans Herz legen. Erstens, steht in der Freiheit. Wer sich zu Christus bekehrt hat, haltet daran fest, dies reicht aus. Dies reicht zum Leben und zum Sterben aus. Und wer sich noch nicht bekehrt hat, der möge dies so schnell wie möglich tun. Du wirst umkommen, wenn du es nicht tust. Denn allein Christus rettet. Das Zweite, sieh auf das Wesentliche. Weise all das zurück, was sich neben Christus in den Mittelpunkt stellen will. Das heißt, Christus und, ja, das und schneide ab. Christus allein, er ist das Wesentliche. Und dann dient in Liebe, da wir ja schon gerettet sind und den größten Schatz in unserem Leben und in unserem Herzen tragen dürfen, brauchen wir nicht so sehr auf uns zu sehen. Sieh weniger darauf, wo du Segen bekommen kannst, sondern vielmehr darauf, wo du ein Segen sein kannst. Der Herr Jesus hat es vorgelebt und er wird auch als dein guter Hirte dich weiter beschenken. Allein Christus möge uns motivieren. Sei in dieser Weise gesegnet. Amen.